Guten Abend zusammen. Grüß Gott und moin moin, wie Sie es gerade haben wollen. Gott hört zu, das stand auf einem der Plakate, die im Vorfeld von Pro Christ in vielen Orten geklebt worden sind. Auch in Jettingen war das der Fall. Die Polizei stellte vor eines dieser Plakate ein Radargeschwindigkeitsmessgerät. Die Zeitung machte ein Foto davon und die Bildunterschrift lautete: Wen Gott nicht hört, den sieht das Landratsamt. Dabei hört Gott bestens, er hört auch die Seufzer und er hört die Stoßgebete seiner Geschöpfe. Und mit Strafmandaten droht er auch nicht. Er ist ja der liebende Vater, er will, dass wir leben, er will, dass wir zurechtkommen mit unserem Leben, auch dann noch, wenn uns der Boden unter den Füßen zu schwanken scheint. Unser musikalischer Spezialgast heute Abend ist Lutz Schäufler. Er kommt aus dem Erzgebirge. Ich freue mich auf ihn, Sie hoffentlich auch.
Einmal werden wir im Regen tanzen. Einmal schmecken Tränen zuckersüß. Einmal öffnen sich zum Fest die Türen. Einmal wird aus Wasser guter Wein. Einmal kommt die Zeit, dann ist es soweit. Wir sehen Gottes Herrlichkeit. Heute schon im Morgen leben, heute schon mit Jesus gehen. Heute glauben ist kein Traum, wir werden Gottes Zukunft schauen. Ja, heute schon im Morgen leben, heute schon mit Jesus gehen. Heute glauben ist kein Traum, wir werden Gottes Zukunft schauen. Stumme fröhlich singen. Einmal schwindet Angst und Traurigkeit. Einmal werden alle Waffen schweigen. Einmal werden Schwerter Pflüge sein. Einmal kommt die Zeit, dann ist es soweit und wir sehen Gottes Herrlichkeit. Heute schon im Morgen leben, heute schon mit Jesus gehen. Heute glauben ist kein Traum, wir werden Gottes Zukunft schauen. Ja, heute schon im Morgen leben, heute schon mit Jesus gehen. Heute glauben ist kein Traum, wir werden Gottes Zukunft schauen. Gibt es Brot genug für jeden? Einmal wird kein Kind vor Hunger schreien. Einmal blüht die Freude über Gräbern. einmal weicht um uns die Dunkelheit. Einmal kommt die Zeit, dann ist es soweit und wir sehen Gottes Herrlichkeit. Heute schon im Morgen leben, heute schon mit Jesus gehen. Heute glauben ist kein Traum, wir werden Gottes Zukunft schauen. Ja, heute schon im Morgen leben, heute schon mit Jesus gehen. Heute glauben ist kein Traum, wir werden Gottes Zukunft schauen.
Dankeschön. Ich bin unterwegs dahin auf diesem Weg. Die Bibel sagt, wer bei Jesus Christus sein Leben festmacht, der hat diese Zukunft. Der geht in diese neue Welt hinein. Mindestens einmal im Jahr habe ich einen sehr nachdenklichen Tag. Das ist mein eigener Geburtstag. Und ich frage mich dann schon manchmal, wie oft werde ich in meinem Leben noch so einiges tun dürfen und einiges tun müssen. An so einem Geburtstag ist das folgende Lied entstanden, wie oft. Wie oft darf ich früh erwachen, spür die Freude auf den Tag. Wie oft seh ich noch dein Lachen, das ich mehr als alles mag. Wie oft seh ich noch das Frühjahr. Wie oft geh ich neue Wege, mal mit Liebe, mal mit Wut. Ich weiß nicht, was morgen sein wird. Ich weiß, dass ich heute bin. Jeder Tag geschenkt zum Leben. Jeder Tag mit Gott macht Sinn. Wie oft sing ich meine Lieder, mal ganz leise, mal sehr laut. Wie oft singe ich von Liebe, die nicht nimmt, sondern vertraut. Wie oft bin ich noch verletzend, wie oft lass ich dich allein. Wie oft brauche ich noch Vergebung, wie oft muss ich selbst verzeihen. Ich weiß nicht, was morgen sein wird, ich weiß, dass ich heute bin. Jeder Tag geschenkt zum Leben, jeder Tag mit Gott macht Sinn. Wie oft leere ich mit Freunden dieses Glas gefüllt mit Wein. Wie oft fahr ich in die Fremde und komm wohlbehalten heim. Wie oft geht die Sonne unter, lebe ich noch im nächsten Jahr. Wie oft wird mich Gott beschützen vor Gewalt und vor Gefahr. Ich weiß nicht, was morgen sein wird. Ich weiß, dass ich heute bin. Jeder Tag geschenkt zum Leben, jeder Tag mit Gott macht Sinn.
So wurde in der Schweiz zu ProChrist eingeladen. Schweiz, du hast es besser. Und zwar zu den Veranstaltungen in Weinfelden, in Arbon und in Ebnath-Kappel. Echte Schweizer Schokolade, herrlich. Eine haben wir gekriegt. Wenn Sie ein Stück abhaben wollen, kommen Sie nachher. Und das hier, das gibt's im oberfränkischen Münchberg. Ein Herz für ProChrist, frisch und selbst gebacken. Und in Weißenbach, da werden sogar die Uhren auf ProChrist gestellt. Kein Wunder bei unserer zeitlichen Präzision. Was passiert so alles Land auf, Land ab? In Wildeshausen, da fiel der Projektor aus. Die 60 Besucher sahen ProChrist auf einem 35 Zentimeter großen Fernseher. Es herrschte, so sagte der Leiter der Veranstaltung, eine sehr persönliche Atmosphäre. In Villach in Kärnten, da gingen die ProChrist-Mitarbeiter nicht auf die Straße, um Leute einzuladen, sondern sie halfen einem armen Bergbauern beim Decken seines Daches. Der revanchierte sich abends mit einem musikalischen Beitrag, vielleicht einem Jodler. Wir haben ein Fax bekommen und wir haben die Erlaubnis bekommen, es Ihnen vorzulesen. Ein bewegendes Fax, finde ich. Lieber Herr Pazzani und alle Menschen, die ProChrist möglich machen. Nachdem ich seit 5 Jahren versuche, beruflich wieder auf die Beine zu kommen, meine Ehe darüber zerbrochen ist, sich ein 6-stelliger Schuldenberg darüber aufgetürmt hat, dies weder durch Erfolgstrainer, jahrelange Audiokassettentrainings, eingehendes Studium breit gefächerter esoterischer Literatur und auch Psychotherapie weder zu verhindern noch aufzuarbeiten war, mich nur die Gedanken an meine beiden Kinder vom Selbstmord zurückgehalten haben, bin ich nun endlich wieder in ein geistiges Zuhause zurückgekehrt, in dem ich Halt, Vertrauen und inneren Frieden finde. Das Haus heißt die Bibel, die Haustür ProChrist. Und an der Pforte stand der Leiter einer christlichen Einrichtung, eines Übertragungsortes, der mir nach 3 Tagen zum väterlichen Freund wurde. Vielen Dank für dieses bewegende persönliche Zeugnis. Vor 3 Tagen sah ein Mann die Eheszene, wir haben ja jeden Abend eine Theaterszene hier, die Eheszene von Eva Maria Admiral und Erik Werlin. Und er war wie elektrisiert und er fragte sich, wieso wissen die, was bei uns zu Hause los ist? Dieser Gedanke aber ließ ihn die ganze Nacht nicht schlafen. Am nächsten Morgen rief er hier in Nürnberg an, hatte ein einstündiges Gespräch und am Ende dieses langen Gesprächs sagte er, Jesus, ich will dir gehören. In Bielefeld fuhr gestern Abend ein Mitarbeiter so gegen 12 mit dem Fahrrad nach Hause. Unterwegs hielt ihn ein Mann an und fragte ihn nach dem Weg zum Bahnhof. Er wolle sich dort eine Prostituierte kaufen. Der junge Mitarbeiter sagte, das gefällt Jesus aber gar nicht, deswegen zeige ich Ihnen auch den Weg nicht. Der Mann war verdutzt und sie kamen in ein Gespräch, ein sehr langes Gespräch. Am Ende entschied sich dieser Mann, auf der Straße Christ zu werden. So, und wir machen jetzt wieder einen Besuch in einem der ProChrist-Orte. Wir gehen nach Blaufelden. Ein tierisch guter Beitrag, finde ich. Pfarrer Paul Deitenberg aus Lüdenscheid hat immer behauptet, er habe einen Hund, der könne auch beten. Zumindest, wenn die Familie betete, lag er still daneben. Ich weiß nicht, ob Hunde beten können, Menschen können beten, sie können zum himmlischen Vater reden. Und man kann das auf unterschiedliche Weise tun. Der eine kniet sich, der andere steht auf, einer faltet die Hände, ein anderer hebt die Hände zum Himmel. Egal, Gott hört, wenn wir beten. Wir wollen das heute Abend auch wieder miteinander tun. Und ich begrüße dazu den Präses des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden, Pastor Peter Strauch.
Ich lade Sie ein, mit mir zu beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du der auferstandene Herr bist. Und dass du gesagt hast, ich bin bei euch alle Tage und dass auch dieser Abend darin eingeschlossen ist. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns, der jetzt zuhört, mehr liebst, als uns das überhaupt in den Kopf geht. Und danke, dass wir für dich nicht irgendeine Nummer sind, sondern eine Persönlichkeit, für die du alles gegeben hast, damit sie Leben findet. Und wir bitten dich für diesen Abend, dass du ihn in deine Hand nimmst. Wir bitten dich für Ulrich Pazzani, dass du deinen Segen auf ihn legst, dass du ihn einhüllst in deinen Frieden und dass du ihn gebrauchst, uns deine Nachricht vom Leben zu sagen. Und wir bitten dich, dass das Wunder geschieht, dass einzelne von uns an diesem Abend dich reden hören und Menschen sich öffnen für dich und zum Glauben kommen an dich und ihr ganzes Vertrauen auf dich setzen. Darum bitten wir dich in deinem Namen. Amen.
Das heißt, Gott segne dich. Und zwar in der Gebärdensprache der Gehörlosen. Und so wird applaudiert. Machen Sie es mal. Tut gut. Ja, wie man gleichzeitig noch klatschen kann, ist mir ein Rätsel, aber das schaffen einige schaffen das durchaus. Hier in der Frankenhalle gibt es Abend für Abend eine große Gruppe von Gehörlosen. Sie bekommen eine extra Übersetzung. Und was mich jeden Abend bewegt, ich kann das jeden Abend sehen, unsere Gehörlosen singen mit. Sie singen mit, indem sie ihre Hände gebrauchen. Ihre Stimme gebrauchen sie dabei nur wenige. Lassen Sie uns miteinander das Pro-Christ-Lied singen. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Und kommt, atmet auf, in der Gebärdensprache geht etwa so. Also wir können unser Pro-Christ-Lied heute variieren, indem wir diese Gebärde jeweils machen. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben und wir grüßen dabei all unsere gehörlosen Freunde. Und ich will noch eine Information weitergeben. Es gibt Videokassetten von den Abenden mit dem kompletten Programm, mit Musik und mit Theater. Und es gibt eine extra Videokassette für Gehörlose mit Gebärden. Übersetzung an Ihrem Veranstaltungsort kann man Sie genauer informieren. Jetzt lassen Sie uns singen. Kommt, atmet auf. Es ist gar nicht so einfach, wenn die Ehefrau mit Nachnamen Admiral heißt, man den Familiennamen Admiral Wehrlin trägt und dann noch in Österreich wohnt, dann wird man ganz leicht zum Admiral Wehrlin. Habe die Ehre. Dabei ist die österreichische Marine erst im Aufbau begriffen. In der folgenden Theaterszene geht's auch gar nicht ums Wasser, sondern wir gehen in die Luft. Und da gibt's bekanntlich noch weniger Balken als im Wasser. Erik Wehrlin und Thorsten Hebel sind die beiden Akteure heute Abend.
Meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Wir befinden uns im Landeanflug auf den Flughafen Rhein-Main. Bitte legen Sie Ihre Sicherheitsgurte an und stellen Sie das Rauchen ein. Die Außentemperatur beträgt 5 Grad. Auf Ihrer rechten Seite können Sie die Skyline von Frankfurt sehen.
Entschuldigen Sie, darf ich mal einen Blick aus dem Fenster werfen?
Ja, sicher, kein Problem.
Ich sehe nur Wolken. Nein! Boah, wenn man neben dem Messeturm steht, sieht alles ganz anders aus.
Haben Sie jetzt genug gesehen?
Oh, Entschuldigung.
Ihr Aftershave verträgt sich nicht mit meinem.
Wie finden Sie eigentlich Bayern München? Kennen Sie das Lied Über den Wolken? Da, 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 da. Ja, egal. Sie fliegen wohl ziemlich viel, oder?
Ja, ziemlich.
Geschäftsreisen?
Ja.
Ich habe auch versucht zu lesen, aber ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Ich bin erst einmal geflogen.
Ja, der Reiz des Neuen.
Na, das ist wohl eher die Aufregung als der Reiz des Neuen.
Sie brauchen sich wirklich keine Sorgen zu machen. Fliegen ist absolut sicher. Die Wahrscheinlichkeit, einen Autounfall zu haben, ist wesentlich höher als bei einem Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen.
Oh, ich bin als Kind von einem Auto angefahren worden.
Oh, das tut mir leid.
War nur ein Witz.
Seltsame Art von Humor.
Ich mache alles nur, um dieses mulmige Gefühl im Magen loszuwerden. Ich bin Daniel. Daniel Turnau.
Bernd Hammer. Es gibt ja verschiedene Arten, diese Flugangst loszuwerden. Sehen Sie den Mann da hinten? Seit München hatte der schon 5 Drinks. Das ist seine Art, diesen Flug hier rumzukriegen. Neulich habe ich jemanden gesehen, der mit geschlossenen Augen im Schneidersitz da saß und vor sich hin summte. Naja, und manche Leute beten ja auch.
Oh, beten?
Ja, so wie Sie vorhin.
Oh, Sie haben bemerkt, dass ich gebetet habe.
Naja, also ich nehme nicht an, dass Sie sich nur an den Augenbrauen gekratzt haben.
Ach, vor dem Essen, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es jemand bemerkt.
Egal. Sie scheinen der Meinung zu sein, dass Gebet etwas bewirkt. Also bekämpfen Sie so Ihre Flugangst.
Ich habe eigentlich nur für das Essen gebetet.
Und? Hat's funktioniert?
Wie meinen Sie?
Naja, hat es sich verwandelt. Ist es schmackhafter geworden?
Ja, ich habe eigentlich nur dafür gedankt.
Ah ja, das ist ja ganz nett. Aber ich bin da eher etwas skeptisch.
Ich weiß, was Sie meinen. Ich war früher auch so.
Ja, und ich war so wie Sie. Als ich jünger war, da habe ich auch an dieses ganze Zeug geglaubt.
Wirklich?
Ja. Ich war auf einer katholischen Schule. Da hat man mir beigebracht, an Gott zu glauben. Aber als ich dann später ins wirkliche Leben kam, da hat es mir nichts mehr gebracht.
Vielleicht haben Sie zu früh aufgegeben.
Um Erfolg zu haben, da braucht man einen scharfen Verstand, harte Arbeit und eine gute Portion Glück.
Und Sie haben nie Hilfe von außen gebraucht?
Hilfe? Wenn ich ein Problem habe, dann finde ich auch eine Lösung dazu. Gott, Da mag er vielleicht dieses Universum lenken, aber bestimmt nicht mein Leben.
Wissen Sie, ich denke, das hängt davon ab, ob Sie es auch wollen.
Was war das?
Meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Wir haben einen schweren Triebwerksschaden. Wir treffen sofort alle erforderlichen Maßnahmen. Zu Ihrer Beruhigung, unsere Maschine kann auch mit nur einem Triebwerk fliegen. Wir gehen deshalb von einer routinemäßigen Landung aus. Bitte legen Sie nun unbedingt Ihre Sicherheitsgurte an und befolgen Sie genau die Anweisungen des Bordpersonals.
Boah, haben Sie so etwas schon einmal erlebt? Dieses Triebwerk scheint in Ordnung zu sein.
Ich habe mich mit meiner Frau gestritten.
Wie bitte?
Heute, kurz bevor ich auf Geschäftsreise gegangen bin, da haben wir uns zerstritten.
Meine Damen und Herren, wir haben soeben unsere dringende Notlandung beim Kontrollturm angekündigt. Wir befinden uns im Sinkflug. Bitte bewahren Sie nun Ruhe. Wir werden in 3 Minuten notlanden.
Ich will nicht sterben. Nicht bevor ich mich nicht mit meiner Frau versöhnt habe.
Nein, nein, ich denke nicht, dass wir sterben werden.
Mein Sohn, der ist erst diesen Herbst in den Kindergarten gekommen. Ich wollte immer der Vater sein, den ich nie gehabt habe. Und jetzt will ich das alles nicht mehr erleben.
Ich denke, dass alles gut werden
wird. Ach, wie können Sie sich da so sicher sein? Mein Gott, wir stürzen ab. Wo ist der Schleudersitz?
Herr Hammer, das ist ein Passagierflugzeug.
Ich will nicht sterben.
Ich bete einfach mal für uns, ja?
Oh, lieber Gott, ich bin ein schlechter Mensch.
Och, reißen Sie sich zusammen.
Bitte lass mich nicht in diesem Flugzeug hier sterben. Ich mache auch alles, was du willst. Ich gehe überall hin. Ich werde Missionar werden. Und dann werde ich werde nur einen Lendenschurz tragen, ja. Aber bitte bring uns heil hier runter. Bring uns gesund hier runter. Oh, bitte hilf mir. Hilf mir.
Setzen Sie sich ruhig hin.
Ich glaube an Gott. Verstehen Sie? Ich glaube an Gott.
Ja.
Ich glaube an Gott. Ja. Ich glaube.
Meine Damen und Herren, ich habe gute Nachrichten. Wir konnten das ausgefallene Triebwerk wieder zum Laufen bringen und fliegen jetzt wieder mit 2 Triebwerken. Wir werden in Kürze planmäßig landen. Es tut uns leid, wenn wir Ihnen Unannehmlichkeiten bereitet haben, aber jetzt haben wir wieder alles unter Kontrolle.
Ja, wie ist das jetzt mit Bayern München?
Yay. Also wenn alle Versprechen, die in solchen Situationen gemacht worden sind, erfüllt würden, dann wären die Kirchen überfüllt. Garantiert. Können wir uns nicht retten vor Leuten, die an Gott glauben. Aber wenn die Panik vorbei ist, man auch mal davongekommen ist, dann war's nur das Schwein. Schwein gehabt. Vielleicht finden Sie es ja unfair, dass wir Sie an diesem Abend an den Tod erinnern. Wir leben in einer Zeit, die so ziemlich alle Tabus gebrochen hat. Und da sind wir sehr stolz drauf. Wir können über alles reden. Alle nackten Tatsachen werden präsentiert. Interessanterweise ist genau in dieser Zeit der Tod nahezu zum Tabu geworden. Das ist so perfekt organisiert. Man stirbt klinisch rein irgendwo auf Intensivstationen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Man kommt gar nicht dran. Man kann ein erwachsener Mensch werden, ohne einen Menschen sterben zu sehen. Tod findet eigentlich nur noch im Fernsehen statt. Da dann massenweise, im Unterhaltungsprogramm auch. So perfekt organisiert, dass es völlig ausgeblendet ist. So dass man den Eindruck gewinnen kann, wir sind unsterblich. Es kommt gar nicht vor, dass man stirbt. Eine große deutsche Tageszeitung hat in jeder Woche so eine Magazinbeilage und da gibt es einen Fragebogen, den Prominente ausfüllen nach einem fast historischen Vorbild. Und das ist immer sehr interessant und auch amüsant zu lesen. Und neulich las ich dort den Fragebogen ausgefüllt von einem erfolgreichen Fabrikanten. Nach seinem Lebensmotto gefragt, hat er gesagt, das sei das Sprichwort eines afrikanischen Hirtenvolkes. Einen Mann kann man nicht essen, einen Mann kann man nicht trinken, seine Haut kann man nicht gerben, ein Mann ist nur wert, was er leistet. Meine Güte, dachte ich, da will ich doch mal weitergucken, was dieser Tausendsasser, dieser Wunder wahre Erfolgsmann noch so zu verkünden hat. Auf die Frage, was wäre für Sie das größte Unglück, hieß die Antwort, nicht mehr arbeiten zu können. Na, mein Respekt sank, sagte ich nicht besonders fantasievoll. Dann kam die Frage, die mich an diesen Abend erinnert und ich habe gleich die Seite rausgerissen aus dem Magazin und in meine Mappe gelegt, in der ich alles sammelte für diese Pro-Christ-Abende. Die Frage kam dann, wie immer in diesem Fragebogen für Prominente, wie möchten Sie sterben? Antwort, daran denke ich noch nicht. Der Mann war fast 70 Jahre alt. Vielleicht ist er gestorben, seitdem er diesen Bogen ausgefüllt hat. Verdrängung des Todes ist zum Kennzeichen unserer Zeit geworden. Und sie hat für uns als Einzelne und als Gesellschaft fatale Folgen. Lassen Sie mich ein bisschen direkt sagen. Da, wo wir den Tod als Endpunkt, als Zielpunkt unseres Lebens ausblenden, verlieren wir uns fast notwendigerweise in Albernheiten. Wir leiden an kollektiver Verdummung. In der Bibel steht in den Psalmen ein Gebetssatz, der immer wichtiger wird, auch gesellschaftlich immer wichtiger wird, wenn ich sehe, was passiert in Westeuropa. Da steht der Satz, lehre uns bedenken, ein Gebet in Gott. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Klug werden. Wenn man das Leben vom Ziel her denkt, dann gewinnt man wenigstens das Verlangen, wenigstens den Wunsch, Wichtiges und Unwichtiges zu unterscheiden. Das heißt Klugheit. Dass man nicht Albernheiten für das Wesentliche hält, seine ganze Lebenskraft verschwendet an Dinge, die fantastisch sind. Wie man meint und die doch so nebensächlich sind. Zum Beispiel kann man sich aufregen und verrückt machen über die Frage, was die Leute über einen denken und was die Leute über einen reden. Ist doch schnurzegal. Wenn ich den letzten Schnaufer tue, lass sie doch reden über mich. Habe ich in meinem Leben erlebt. Mal bejubeln sie ein und mal bespucken sie ein. Soll ich davon leben? Keinen Atemzug kann ich davon leben. Man regt sich auf und findet das wichtig und packt sich dafür. Ob man ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Geld hat, kann man sich das Leben kaufen? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Dass wir klug werden. Immer wenn ich von Sterbebetten gekommen bin und auf die Straße trat, hatte ich den Eindruck, dass die ganze Welt sich neu sortierte und plötzlich die Liste der Rangfolgen sich neu sortierte. Das ist wichtig. Wir merken das schmerzhaft in solchen Tagen wie diesen. Viele von Ihnen werden das heute in der Zeitung gelesen haben, dieser schreckliche Mord in Mallorca. Und man liest das, wie man das jeden Tag liest in den Zeitungen. Ich bin erschüttert, als der Anruf heute des Fax aus Lüneburg kam. Die 30-jährige Frau, die dort in Mallorca mit ermordet wurde, in ihrer Villa, hat eine Mutter und eine Schwester und beide sind Mitarbeiterinnen von Pro Christ in Lüneburg. Ich weiß nicht, ob ihr heute dabei seid. Wir wollen euch sagen, wie wir bei euch sind, bei diesem Grauen. Was soll man sagen? Als die Freunde des Hiob zu Hiob kamen, als er in seinem entsetzlichen Leid war, setzten sie sich auf den Boden in den Dreck mit Hiob und schwiegen 7 Tage lang. Das muss sein. In Chemnitz haben sie in der letzten Woche einen jungen Pfarrer totgefahren, 33 Jahre, der Lars, einer der ganz eifrigen Mitarbeiter, ein guter Freund, der mit brennendem Herzen Menschen die Liebe Gottes nahebringen wollte. Er hatte gerade in Chemnitz jetzt in den letzten Wochen seine erste Pfarrstelle angetreten. Er wollte Menschen dienen. Fahrrad in Chemnitz gefahren, Autounfall, tot auf der Stelle. Am Montag haben die Freunde ihn begraben. 33 Jahre alt. Die Frau in Mallorca 30 Jahre. Und da sagt dieser kluge, erfolgreiche Fabrikant, der das Leben meistert und meint, wenn er ein paar Millionen auf dem Konto hätte, hätte er begriffen, was das Leben wäre. Ich denke nicht ans Sterben. Das ist der Schwachsinn unserer Tage. Dass man das Sterben ausblendet und meint, man hätte damit den Erfolg des Lebens gewonnen und merkt gar nicht, dass man sich selbst zum Idioten macht und eine Gesellschaft in der Verdummung verkommt, wenn sie nicht mehr vom Ziel her lebt. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Jeder muss seine Lösung finden und ich verstehe auf der einen Seite das Verdrängen, das Selbstverständliche ist, dass wir irgendwie weg wollen davon, weil wir doch keine Antworten haben aus uns selber. Wie soll ich mich denn Fragen stellen, die so unausweichlich sind, wenn ich keine Lösung weiß? Mir begegnen immer mehr Menschen und Statistiken der Umfragen sagen, dass das in Westeuropa sehr, sehr viele Leute dieses Leben, das wir so leben, gar nicht für den Ernstfall halten. Es ist in große Mode gekommen, zu glauben, dass man wiedergeboren wird, Reinkarnation. Ich meine, das kommt aus Indien, aber in den indischen Religionen wird das als ein Fluch, als eine Belastung empfunden, die Mühe, immer noch einmal durch diese Welt des Leidens zu gehen. Und die ganze Sehnsucht geht dahin, endlich erlöst zu werden von diesen Kreisläufen der Wiedergeburten. Bei uns läuft das ganz anders, da habe ich den Eindruck, es kommt gar nicht so drauf an, wir leben mal ins Unreine jetzt erst und dann kommen wir noch mal wieder, später als Dichter oder als Gänseblümchen oder als Fußballstar. Und weit verbreitet ist auch das Wunschdenken, mit dem Tod ist alles aus. Auslöschen wie eine Kerze. Na, nichts mehr, ist das nicht schön? Viele ersehnen sich das so. Sie endlich die Probleme, die Lasten ihres Lebens endgültig loswerden. Sich selber loswerden, das ist Erlösung. Danach sehnen viele, viele Menschen sich. Aber wer sagt es, dass das stimmt? Dass ich mich loswerde, wenn ich hier die Augen zumache? Ist das vielleicht Wunschdenken? Sie sagen, was bleibt uns anderes, als unsere Ängste und unsere Wünsche hochzurechnen und dann zu hoffen, dass das eintrifft, was einen im Augenblick tröstet? Ach, das wird sich nicht lohnen, dass wir uns darüber streiten, und ich würde mich daran nicht beteiligen wollen, dass wir uns streiten, ob mein Wunschdenken und mein Angstdenken oder Ihre Wünsche und Ihre Ängste sich realisieren oder nicht. Was soll das? Wir wissen doch alle da nicht Bescheid. Wir haben doch alle nicht über die Grenze geschaut. Ich bin froh, dass wir heute Abend reden können über dieses notvolle Thema, weil da einer ist, der weiß, wovon er redet, wenn er vom Tod und der Frage, was ist denn eigentlich, redet. Jesus ist die Schlüsselfigur. Gott hat ihn auferweckt, aus dem Tode auferweckt zu neuem Leben. Und wenn er redet vom Tod und von dem, was Tod ist wirklich, und was kommt, dann redet er von dem, was er weiß, nicht von dem, was er sich wünscht oder wovor er Angst hat, sondern von dem, was er weiß. Er hat die Kompetenz und die Autorität des Schöpfers, wenn er spricht. Und Jesus sagt, das ist eine unbequeme Wahrheit, dass unser Leben einmalig ist und im Tod unwiderruflich wird. In der Bibel steht, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das Problem des Todes ist nicht die Schmerzen, dass man stirbt, obwohl dieser Prozess schwer ist. Aber das eigentliche Gewicht des Todes ist, dass unser Leben unwiderruflich wird und dass wir uns nicht loswerden, sondern dass wir uns vor das Angesicht des heiligen Gottes bringen. Und er ist der Richter. Und er setzt die Maßstäbe, nach denen unser Leben beurteilt wird. Und die Bibel sagt, die Schlüsselfigur ist der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus. Er wird uns am Schluss begegnen, am Schluss der Geschichte. Sehen Sie, darüber brauchen wir nicht zu streiten. Und ich werde mit Ihnen darüber nicht streiten, wenn Sie sagen, das glaube ich nicht. Wissen Sie, diese Wirklichkeit hängt nicht davon ab, ob Sie es glauben oder ich es glaube. Gott ist der Schöpfer der Welt und er lebt. Und so wie er das erste Wort der Weltgeschichte gesprochen hat, so wird er das letzte Wort der Weltgeschichte sprechen. Und wir werden diesem Jesus begegnen und er wird den Milliarden und Abermilliarden der Völkerwelt und auch Sie und mich richten. Er wird das entscheidende Wort sprechen. Und das ist doch klug. Das ist doch klug, dass wir den heute sein Wort sprechen lassen, der am Ende der Zeit das letzte und entscheidende Wort reden wird. Er kann uns sagen, was hält, wenn alle Stricke reißen? Was sagt er? Das möchte ich heute Abend mit Ihnen bedenken. Ein einziges Wort von Jesus, das ich mit Ihnen an diesem Abend buchstabieren möchte. Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wer mein Wort hört, sagt Jesus. Damit fängt dieses Wort an. Unerhört. Was ist das für ein Wort? Wie kann so viel von einem Wort abhängen? Wer mein Wort hört, hat das ewige Leben. Sehen Sie, Jesus redet nicht nur Worte, er ist die Offenbarung Gottes. Er redet nicht nur, sondern durch sein Leben und sein Sterben ist er in seiner Person Gottes Wort. In ihm erleben wir, was Heiligkeit Gottes ist am Kreuz, wo er angenagelt wird, da sehen wir, Gott sagt ein radikales Nein zu unserem Unrecht. An diesem gleichen Kreuz, an dem Jesus angenagelt ist, buchstabieren wir, was Liebe Gottes ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und da hängt er mit ausgebreiteten Armen und die Welt erstrahlt in den Farben der Liebe Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er ist Gottes Wort. Er sagt es nicht nur. Er gibt uns nicht nur eine Information über Gott, sondern mit allem, was er ist, in seinem Reden und Handeln, in seinem Leiden und Sterben und in seiner Auferstehung, ist Jesus das Wort Gottes. Er spricht so in Fleisch und Blut, mit Leben und Reden, so zu uns, so deutlich. Und noch etwas muss ich Ihnen sagen dazu. Dieses Wort Gottes ist nicht in Jesus, ist nicht nur eine Information, die uns so unterbreitet wird und dann können wir mal sehen, was wir damit machen, sondern es ist ein Schöpferwort. Es schafft, was es sagt. Gott geht in Jesus bis ans Kreuz, trägt unser Schicksal, unsere Verlorenheit, unser falsches Leben, das, was uns von Gott trennt. Und dann spricht er uns zu, dir sind deine Sünden vergeben. Das schafft, was er sagt. Die Trennung ist weg. Die Schuld ist weggenommen, in das Grab von Jesus getan. Er spricht, Friede sei mit dir. Er schafft, was er sagt. Und wir sind verbunden in einer versöhnten Beziehung mit dem Schöpfer und umhüllt von diesem Frieden, der höher ist als alles, was wir mit unserem Kopf begreifen können. Ein Prozess der heilenden Beziehung darf beginnen. Er sagt, du gehörst zu mir. Ich habe mich mit dir verbunden. Deshalb sagt Jesus in dem Wort, das ich Ihnen vorgelesen habe, es steht übrigens im Johannesevangelium Kapitel 5, und damit man die Sätze in der Bibel auch zum eigenen Studium noch einmal findet, sind sie nummeriert. Das findet man ja in wenigen Büchern so sorgfältig, nicht? Das ist Johannesevangelium Kapitel 5, so im hinteren Teil der Bibel immer zu finden. Und dort der Satz Nummer 24. Da finden Sie diesen Satz von Jesus. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat. Heißt, wer auf dieses Wort von Jesus hört, dass er ist die Liebe Gottes in Person, beides. Auch das, die Heiligkeit Gottes, das Nein Gottes zu unserem Unrecht, das hören wir nicht gerne, das ist verständlich. Jeder von uns will gern bestätigt werden und wer will schon gern kritisiert werden. Aber in dem gekreuzigten Jesus kommt auch ein radikales Nein zu der Art und Weise, wie wir gelebt haben, die nicht zu Gott passt, die nicht seinen Geboten entspricht, die nicht seiner Heiligkeit und nicht seiner Liebe entspricht. Ein radikales Nein. Wenn Sie wissen wollen, wie Ihr Leben im Licht Gottes aussieht und wie er es beurteilen soll, dann schauen Sie auf dieses Kreuz. Dort sagt Gott ein radikales Nein zu unserem Unrecht. Und zugleich sagt er ein hingebungsvolles, starkes Ja zu uns als Person. Er will nicht, dass wir mit unserem Unrecht vor die Hunde gehen. Deshalb packt er das Unrecht auf Jesus stellvertretend, den einen Gerechten. Und wir dürfen aufatmen. Wir dürfen in ihm geborgen sein. Und Gott sagt Ja zu uns. Und wenn wir dieses Wort hören, dass Jesus uns so zuspricht, und er möchte es Ihnen heute so in Ihr Gewissen hineinsprechen, dann werden Sie dadurch ganz neu und ganz fest mit Gott verbunden. Und das heißt Glauben. Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat. Damit redet er vom Vater, vom himmlischen Vater, von Gott. Das Wort von Jesus hören führt dazu, dass ich mein Leben festmachen darf und in einer Friedensverbindung leben darf mit Gott. Gottes Wort ist eine Tat. Das ist das, was mich so erregt an solchen Abenden. Ich weiß, dass das nicht keine menschliche Möglichkeit ist. Wissen Sie, das hängt nicht davon ab, ob ich interessant oder langweilig rede, lang oder kurz. Apropos lang oder kurz, ich habe immer zu lang geredet. Jetzt haben wir extra eine Hilfe heute Abend eingebaut. Heute ist zum ersten Mal meine Frau mit hierbei. Die haben wir extra nach Nürnberg geholt, damit die mich hier vom Pult zieht, wenn ich zu lang rede.
Nein, das war jetzt gemein.
Die ist nur hergekommen, weil wir miteinander hier sein wollten. Aber es stützt mich ein bisschen disziplinierter zu sagen. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich Sie an letzten Abenden so lange aufgehalten habe. Mein Herz ist so voll und ich denke, ich habe nur eine Woche. Wann sehe ich Sie wieder? Also sage ich, was in meinem Herzen ist. Aber, na gut, Sie sind gnädig. Sie sind so gnädig. Aber ich glaube Besserung. Es ist 8:45. Heute bin ich früher fertig. Seien Sie gewiss. Ich wollte sagen, wenn Jesus dieses Wort zu uns gesprochen hat, das Wort, das schafft, was es sagt, uns verbindet, mit Gott aus der Trennung holt und uns wirklich festmacht, fest sein lässt in dem barmherzigen Vater, der uns liebt, dann ist das der Durchbruch vom Tod zum Leben. So sagt Jesus. Ich würde gerne dieses Wort Ihnen so oft heute Abend sagen, dass Sie es auswendig können, wenn Sie weggehen. Ja, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Ja, er kommt nicht in das Gericht, weil alles bei Jesus abgeladen ist. Das Gericht ist vollzogen am Kreuz. Gott hat den einzig Gerechten, den Heiligen Sohn, gerichtet an meiner Stelle. Das Gericht ist vollzogen. Ich komme nicht mehr dorthin. Und der ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Gottes Wort schafft, was es sagt, das ist der Durchbruch zum Leben. Freispruch, Gewissheit. Es ist unerhört, dass ich das wissen darf. Aber wissen Sie, angesichts des Sterbens zählt ja eigentlich nur das, worauf man sich wirklich hundertprozentig verlassen kann. Und so nebulose Gefühle und sowas und schwächere oder stärkere Überzeugungen, die gehen ja dann alle kaputt. Was auch immer Sterben ist ein Prozess, in dem wir zu schwach werden, irgendwas von uns aus eigener Kraft festzuhalten. Wir müssen alles loslassen. Das ist das Schwere am Sterben. Das ist nicht die Situation, in der man tolle Haltung bewahrt. Dann zählt nur noch, ob wir gehalten werden, weil wir nämlich nichts mehr festhalten können von uns aus. Und Glaube ist nicht eine Überzeugung, in die ich mich hineinsteigere, wie ich Klimmzüge mache und sage, und ich werde mich schon bemühen, selbst noch im Sterben eine stramme religiöse Haltung zu machen bis zum Letzten. Was für ein Krampf. Wer das so sieht, der wird seine Pleite mit Sicherheit erleben. Auch seine fromme Pleite. Es zählt im Sterben nur, ob da eine Hand ist, die mich hält, wenn ich selber nichts mehr halten kann. Und das sind die Arme des gekreuzigten und auferstandenen Jesus, die sich ausstrecken und nach uns greifen und uns halten. Es sind die Arme des ewigen Gottes, der Jesus Mensch geworden ist und der uns festhält. Das heißt Glauben. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Nun sagt Jesus, der hat das ewige Leben. Und das ist ja ein merkwürdiger Ausdruck. Ich weiß nicht genau, was Sie so für Vorstellungen im Kopf haben, wenn Sie den Ausdruck ewiges Leben hören. Die meisten denken dabei an irgendeine unvorstellbare Existenz nach dem Tod, die dann immer weitergeht, immer weitergeht, immer weitergeht. Und da man sich das ja sowieso nicht vorstellen kann, was nach dem Tod ist, ein Leben ohne Tod, es ist ein Leben ohne Werden und Vergehen, ja, das kann ich nicht denken. All meine Vorstellung, all mein Denken ist in einer Welt, in der Welt des Werdens und Vergehens gefangen. Also ist das so eine blasse Vorstellung, jenseits des Todes irgendwas. Aber nun bitte ich Sie zu hören, was Jesus sagt. Er sagt gar nicht, dann kriegt er irgendwann mal das ewige Leben.
sondern er sagt, wer mein Wort hört, der hat das ewige Leben. Das ist nicht eine Vertröstung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, irgendwann kommt da mal, jetzt ist zwar nichts, aber dann wird's vielleicht mal, sondern er sagt, er hat jetzt, er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Das ist ein Qualitätsbegriff. Das redet von der Verbundenheit von uns zerbrechlichen Menschen mit dem Schöpfer, der ewig ist, der schöpferisch ist, dessen Lebensvielfalt und Kraft unser Leben umhüllen soll. Das ist ewiges Leben. Leben in der Verbindung mit ihm, den wir in Jesus kennenlernen dürfen. In seiner Fürsorge. Jesus hat das mal gesagt, wie fürsorglich Gott ist. Und er hat dann unter anderem gesagt, lesen Sie es mal nach, im Matthäus-Evangelium Kapitel 10 hat es seinen Freunden zugesagt, die sehr unsicher waren, die auch die Lebenskrisen kannten und die Ängste, denen gesagt, eure Haare sind alle von Gott gezählt. Nun habe ich das bisher nicht so für wichtig gehalten. Und selbst bei denen, die ein bisschen breiten Scheitel haben, ist es ja relativ schwer, die Haare zu zählen, die da verblieben sind. Und wozu sollen wir das? Ja, und Jesus treibt es auf die Spitze und sagt, ja, natürlich, so ist es. Aber selbst diese Kleinigkeiten in deinem Leben hat Gott im Blick. Das ist seine Fürsorge. Ich darf darauf vertrauen. Ich muss nicht sagen, Gott ist so groß, er ist fürs Universum und für die UNO zuständig, aber meine Kleinigkeiten, da kann er sich doch nicht drum kümmern. Sondern da gibt's keine Träne in meinem Leben, die er nicht wichtig nimmt. Da ist keine Sorge in meinem Alltag, die er nicht wichtig nimmt. Die Haare auf meinem Kopf sind alle gezählt. Was ist das für eine Lebensqualität? In einer solchen Fürsorge, wir sagen väterlichen Fürsorge, obwohl es ja gar keinen Vater gibt, der so eine Fürsorge haben kann. Also der Vater, der die Haare seiner Kinder gezählt hat, den müssten wir erstmal noch mal finden. Der käme ins Guinness-Buch der Rekorde. Ist doch völlig unvergleichlich. Gottes Vaterfürsorge, da kann man überhaupt bei den Vätern gar kein Maß nehmen. Die ist einzigartig. Da gibt's nur ein einziges Maß für, eine einzige Anschauung, wo sie es anfangen können zu lernen. Das ist das Kreuz, an dem Jesus stirbt. Bis zum letzten Blutstropfen gibt sich Gott, gibt seine Ehre, Preis, seine Majestät, um uns zu zeigen, so sehr habe ich dich geliebt, ich kümmere mich um dich. Und in dieser Geborgenheit darfst du leben. Sage ich Ihnen einmal, die Sie von Sorgen umgetrieben sind, von Ängsten umgetrieben sind, vor dem Leben und vor dem Sterben. Wo soll ich denn Zuflucht nehmen, wenn ich mich nicht mehr festhalten kann? Was ist das für eine Lebensqualität zu wissen? Er hält mich in seinen Händen und hat Acht auf mich. Und da ist nichts in meinem Leben, was er nicht sieht und kennt. Und er hört. Er ist der Auferstandene, der den Tod überwunden hat. Er allein hat den Überblick. Wir möchten doch alle gerne uns sichern, unser Leben planen. Das ist doch menschlich. Es ist doch immer angsterregend, unsicher zu sein. Man weiß nicht, was kommt und was springt einen plötzlich an Überraschendem an, gefährlich, mordend, zerstörend. Wir haben doch den Überblick nicht. Wir fühlen uns heute unheimlich sicher und sind gelassen und selbstherrlich und morgen erwischt es uns kalt und hinterrücks und man ist tödlich getroffen. Er ist der Einzige, der den Überblick hat. Es ist gut zu wissen, dass ich in seiner Spur, in seiner Nähe, in Verbindung, bei ihm festgemacht leben darf und sage, ja, du weißt. Du weißt, wie lange ich zu leben habe oder wie wenige Tage ich noch habe. Gut, dass ich in deiner Hand bin. Du weißt, in welche Situationen ich muss, vor denen ich mich heute schon fürchte, wenn ich nur ahne, wie sie wäre. Ich danke dir, dass du es kennst. Leben in der Gemeinschaft mit dem Gott, der den Überblick hat. Alles, was wir Menschen als Vergleich heranziehen können, ist ja nur ganz schwach. Aber ein Abglanz wird ja vielleicht sichtbar. Der Bergführer ermöglicht einen schwierigen Auf- und Abstieg. Oder ein anderes Bild. Die Mutter gibt dem Kind Geborgenheit, in der es fröhlich leben kann.
Und wenn wir keine Kraft mehr haben, hält die starke Hand von Jesus uns fest. Alle liebenden Hände müssen wir eines Tages loslassen. Der Tod trennt uns. Dann hält nur noch die starke Hand des Auferstandenen. Dann sagt der Paulus einmal im Römerbrief, Kapitel 8, können Sie es lesen. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Wer will uns trennen? Und dann sagt er geradezu herausfordernd, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, keine Macht der sichtbaren und unsichtbaren Welt, kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Er ist der Herr. Er hat das Sagen. Er ist der Auferstandene, stärker als der Tod. Und deshalb hält seine Liebe, da wo alle menschliche Liebe loslassen muss, ist seine Liebe zart und stark. Sie wissen das ja. Manchmal ist es so, dass man sich vor dem Leben mehr fürchtet als vor dem Tod. Und dann kommen solche schrecklichen dunklen Stunden, in denen man so gerne auslöschen möchte wie eine Kerze und in den Tod fliehen möchte, weil man das Leben nicht mehr erträgt. Ich bin gewiss, sagt Paulus, dass weder Leben noch Tod mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Verstehen Sie, warum es in dieser Woche hier nur ein Thema gibt, in den verschiedenen Problemen und Lebensfeldern, die wir versuchen zu beleuchten? Dass ich Ihnen nahe bringen möchte, warum das Schlüsselereignis unseres Lebens ist, dass wir einen Kontakt machen zu dieser Person, in der Gott selbst sich uns zu erkennen gibt und uns begegnet und die Hände entgegenstreckt. Ich mache hier nicht Werbung für eine Religion oder für eine kirchliche Organisation. Mag ja alles eine Berechtigung haben, aber im Kern geht es um die Person des Jesus Christus, der die Liebe Gottes ist in Gestalt, als er gekreuzigte und den Gott bestätigt hat in der Auferweckung und der uns ruft. Wer mein Wort hört und dadurch dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Eine Lebensverbindung voller Qualität. Stark, die auch der Tod nicht mehr zerreißen kann. Jetzt. Das ist der Punkt. Das Leben darf jetzt Qualität gewinnen. Und weil es eine solche gute, starke Qualität hat in der Gemeinschaft mit Jesus, kann auch der Tod es nicht kaputt machen. Und deshalb gibt es eine Perspektive über die Todesgrenze hinaus. Eine Perspektive der Herrlichkeit Gottes, der schöpferischen Vielfalt. Siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er, der lebendige Herr, wird kommen und alle Tränen abwischen. Auch eure Tränen, die ihr jetzt weint, um die gerade gestorbenen Menschen, diesen Schmerz empfindet. Er wird kommen. Wir werden noch viele, viele Tränen weinen müssen in dieser Welt. Aber er verheißt uns, dass er kommen wird und alle Tränen abwischen wird. Und er sagt, er schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Wohnt, zu Hause ist, nicht nur zu Besuch. Wie sehnen wir uns nach einer Welt, in der das Recht gilt, in der nicht der Schwache niedergemacht ist, weil es der selbstherrlichen Starken gefällt. Er schafft den neuen Himmel und die neue Erde. Ja? Da kann Paulus sagen, da habe ich auch Freude daran, Abschied zu nehmen und mit Christus zu sein. Heute hatte ich ein Gespräch mit einem Journalisten und er erzählte mir mit bewegenden Worten, wie er am Sterbebett seines Vaters gewesen ist, der mit 59 Jahren starb. Und wie er miterlebt hat, wie dieser Vater in einer tiefen Geborgenheit in Jesus Christus getragen wurde in diesem Sterben und nach Hause ging.
im Sterben nach Hause ging. Ewiges Leben. Er hält fest, wenn ich nicht mehr festhalten kann. Das ist unsere Hoffnung. Das ist die Zuversicht. Darauf darf ich leben. Getrost und kräftig leben. Mit Elan und Gelassenheit. Mit Eifer und Fantasie und Kreativität. Und dann getrost sterben in die Hände des ewigen Gottes hinein. Das ist einige Jahre her. Ich werde diese Stunde nie vergessen. Im städtischen Krankenhaus von Nairobi, Hauptstadt von Kenia, machte ich einen Besuch bei einem großen väterlichen Freund, den ich sehr verehrt habe, der ugandische Bischof Festo Kiwingere. Er war am Blutkrebs erkrankt. Ich war dienstlich in Afrika unterwegs und besuchte ihn in seinen Sterbetagen. Dann waren wir allein in diesem kleinen Zimmer. Und dann sagte ich ihm, Bischof Festo, er hatte häufig in Deutschland gesprochen, vor allen Dingen zu vielen, vielen tausend jungen Leuten, die Botschaft der Liebe Gottes gesagt. Dann habe ich ihm gesagt, Bischof Festo, gib mir ein Wort aus deinem Leben, das ich jungen Leuten in Deutschland sagen kann, das ich von hier aus mitnehmen kann. Dann sehe ich, wie dieser sterbende Mann großen, leuchtenden Augen auf seinem Bett liegt. Es war wie die Herrlichkeit Gottes. Und ohne Zögern kommt der Satz, sag ihnen ein Wort aus der Bibel. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Jetzt das Leben, jetzt eine Qualität des schöpferischen Lebens in der Gemeinschaft unter der Vergebung der Sünden mit dem ewigen Gott. Und dann weiß ich, wenn ich in Gottes Welt gehe, durch die Tür des Todes, dann empfängt er mich und Sterben ist mein Gewinn. Deshalb lade ich Sie ein, Ihr Leben diesem Jesus anzuvertrauen, sich dieses Schöpfungswort sagen zu lassen. Und wenn er zu Ihnen spricht heute Abend, dann schafft er den Bewegungsraum. Dann müssen Sie auf keine anderen Stimmen mehr hören, auf nicht auf die Stimme der Ängstlichkeit in Ihrem Herzen, die sagt, ach, ich möchte gerne, aber ich kann das ja nicht. Was werden die anderen sagen? Was werden meine Freunde dazu sagen? Was werden meine Kollegen und die Familie dazu sagen? Er schafft Ihnen den Freiraum. Ich werde Sie einladen gleich, jetzt gleich, sich dieses Wort sagen zu lassen und eine Antwort zu geben. Zu sagen, Jesus, ja, ich habe deine Einladung gehört. Ich öffne dir mein Leben. Ich folge dir. Ich werde Sie bitten, aufzustehen, wenn Sie das wollen. Wo auch immer Sie sitzen in dieser Halle und wo auch immer an den Übertragungsorten. Aufzustehen und nach vorne zu kommen, hierher. Als ein äußeres Zeichen für einen inneren Entschluss, in dem Sie sagen, Jesus, ich danke dir, ich nehme dein Geschenk an, ich vertraue, ich höre dein Wort, das schafft, was es sagt, ich glaube ihm und lasse mich festmachen in dem barmherzigen Vater. Ich will ewiges Leben annehmen. Er schafft den Freiraum dazu. Sie dürfen Antwort geben. Sie sollten wissen, sein Wort zwingt nie. Er überrollt uns nicht, weil er die Liebe ist. Deshalb lädt er ein, deshalb klopft er. Sie wissen ja vielleicht, dass Jesus, als er gekreuzigt wurde, mit zwei Mördern gekreuzigt wurde. Rechts und links neben ihm auf dem Hügel Golgatha starben sie Stunden um Stunden mit ihm. Und der eine dreht sich zu ihm und flucht und sagt, bist du der Christus dann? Hilf dir selbst und uns! Wendet sich ab und stirbt in der Verhärtung. Und der andere dreht sich zu Jesus und sagt, denke an mich. Erbarme dich, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus wendet sich ihm zu und sagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Dieser Mann hatte keine Kraft mehr, hatte keine Entscheidungsfreiheit mehr für irgendetwas. Aber das schöpferische, rettende, liebevolle Wort, das Jesus im Zuspruch schafft, was es sagt, jetzt und hier in dieser schrecklichen Situation der Kreuzigung, ewiges Leben, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist die Extremsituation. Aber sie ist der Maßstab. Die gilt heute, wenn er sie ruft, wenn Jesus sagt, komm, dann schafft er den Raum. Und ich bitte Sie so herzlich, verschließen Sie Ihr Leben nicht gegenüber der Liebe Gottes. Jesus hat einmal gesagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer die Tür öffnet, zu dem will ich hineingehen und will Lebensgemeinschaft mit ihm haben. Das ist die Situation, in der wir jetzt sind. In der Liebe Gottes klopft Jesus an unserem Leben an. Sie mögen Atheist sein oder engagiert in der Kirche. Man kann in unserem Land jahrelang dabei gewesen sein und der ganze Effekt war, dass man sich innerlich immunisiert hat, geradezu unempfindlich gemacht hat gegenüber dem Ruf von Jesus und seiner Liebe. Es ist alles zur Routine verkommen, aber es ist gar keine Gewissheit. Worauf wollen Sie leben? Worauf wollen Sie sterben? Wissen Sie, dass er Sie hält? Haben Sie das gehört in Ihrem Gewissen? Diesen Zuspruch, dir sind deine Sünden vergeben, du bist mein, du gehörst zu mir. Ewiges Leben ist das. Dann bitte ich Sie, lassen Sie sich das sagen. Ob du 15 Jahre bist und denkst, oh, ich bin noch ein bisschen jung, ich habe noch Zeit, ne? Oder ob Sie 70 sind und sich an alles Mögliche gewöhnt haben, gewissensmäßig im Leben. Heute gilt die Einladung Ihnen. Und ich bitte Sie einfach jetzt aufzustehen, wenn Sie diesen Ruf innerlich gehört haben. Wo auch immer Sie sitzen und hier nach vorne zu kommen. Stellen Sie sich ruhig und still hier hin. Wir haben Zeit, wir wollen betend diese Einladung bedenken. Und die, die unter uns beten können, die diese Gemeinschaft mit Christus kennen, die bitte ich, uns wirklich innerlich zu begleiten im Beten, während Menschen kommen. Und hoffentlich diese Einladung annehmen. Es ist ein Geschenk Gottes an Sie. Kommen Sie. Es liegt mir so sehr dran, Ihnen an den Übertragungsorten das deutlich zu sagen. Sie sind nicht abgeschnitten. Gott sei Dank, dass unsere Verbindung besteht nicht in den elektronischen Dingen oder so, sondern das Geheimnis unserer Verbindung ist, dass der lebendige, auferstandene Jesus bei Ihnen unmittelbar gegenwärtig ist und Sie anrührt in Ihrem Gewissen und zu Ihnen spricht und schafft, was er sagt und er ruft, komm, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Er lädt Sie ein. Wenn ihr auf der Galerie da oben sitzt, kommt hinten durch das Treppenhaus von dem oberen Rang dort, geht durch die Türen und hinten die Treppen runter. Die Mitarbeiter werden euch den Weg zeigen. Wenn du denkst, der Weg ist weit, ach, der Weg von da hinten ist nicht weit. Der Weg, den Gott zu dir gegangen ist bis ans Kreuz, ist unendlich weit. Er hat ihn nicht gescheut, jetzt komm. Um nochmal deutlich zu sein, es hängt nicht an einer Äußerlichkeit, dieser äußere Schritt kann innerlich unterstützen, was passiert in deinem Leben. Ich möchte einen Anfang machen, ich möchte ihm Antwort geben, ich möchte einen ersten Schritt des Vertrauens gehen, einen Kontakt machen mit Jesus und durch ihn mit dem lebendigen Gott. Ihm glauben, ewiges Leben annehmen. Und der Chor wird ein Lied singen. Das ist uns kostbar in diesen Tagen, weil es ein Gebet ist. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Hören Sie das wirklich? Es ist so, Sie müssen sich nicht erst verändern, sondern Sie dürfen kommen, wie Sie sind. Jetzt komm. Bringen Sie Ihren Freund oder Freundin mit oder Ihren Ehepartner. oder kommen Sie alleine? Ich möchte, wenn wir hier vorne stehen, mit Ihnen ein einfaches Gebet sprechen, als eine Bestärkung für diesen Neubeginn. Wir möchten Ihnen etwas Literatur geben und vielleicht Ihnen ein Gespräch anbieten, wenn Sie es möchten. Jetzt sind Sie eingeladen. Stehen Sie auf und kommen Sie. An den Übertragungsorten wird Ihnen die Leiterin der Leiter jetzt sagen, wohin Sie kommen können. Auch wenn wenige bei Ihnen sind, scheuen Sie sich nicht. Wichtig in diesem Augenblick ist die eine Tatsache, dass Jesus ein ganz hingebungsvolles Ja gesprochen hat. Es gilt Ihnen. Komm. Zu viele Barrieren, die uns abhalten wollen. Es ist mir jetzt wichtig, in diesem Augenblick unseren ausländischen Freunden zu sagen, sie sind eingeladen. Die Übersetzer werden es Ihnen jetzt in Ihrer Muttersprache gesagt haben. Kommen Sie. Hier sind Menschen, die auch Ihre Sprache sprechen, die Ihnen auch weiterhelfen werden. Gott kennt keine Trennungen nach Sprachen und Kulturen. Er ist der eine, der uns liebt. Kommen Sie. Wir haben für so vieles Zeit im Leben. Übrigens Stunden und Tage zu mit Nichtigkeiten und Albernheiten. Ich bitte, dass wir an diesem Abend einige Minuten Zeit haben, in der Stille darauf zu antworten, dass Gott uns Liebe anbietet. Und wenn Sie möchten, das ausdrücken möchten, indem Sie kommen, dann nehmen Sie die Gelegenheit und kommen Sie, wir warten auf Sie. Oder beten Sie in der Stille. Ich bitte den Chor, dass er die erste Strophe noch einmal uns ins Herz singt. Und lassen Sie uns das mitbeten innerlich. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Jeder, hast du es gehört? Jeder.
Du hast gesagt, dass jeder kommen darf.
Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr müde und beladen seid, ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Die Einladung steht. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Und ich lade Sie jetzt ein, dass wir miteinander beten. Ich möchte das Gebet Satz für Satz vorsprechen und bitte Sie, sprechen Sie es laut als Ihr persönliches und ehrliches Gebet nach. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünden und ich bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Von heute an soll mein ganzes Leben dir gehören. Zeig mir deinen Weg. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Das gilt. Die Zusage von Jesus gilt. Und er möchte, dass diese Beziehung fest wird und wächst. Und ich möchte Sie herzlich einladen, damit diese Beziehung wächst, suchen Sie täglich das Gespräch mit Jesus im Gebet. Nehmen Sie sich 15, 20 Minuten Zeit zur Stille. Lesen Sie die Bibel. Beten Sie, sagen Sie, was auf Ihrem Herzen ist an Dank oder Bitte und Sorgen und Trauer. Sprechen Sie mit ihm. Und vor allen Dingen suchen Sie die Gemeinschaft mit anderen Christen, damit Sie sich austauschen können. Da stehen wir für bei diesen Pro-Christ-Einladungen, dass niemand alleine bleiben muss auf seinem Weg. Wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen. In Jesus sind wir verbunden. Und wir können einander stärken und fördern, dass unser Weg wirklich in der Nachfolge dieses Jesus Christus bleibt. Ganz eng bei ihm dran, ewiges Leben. Und danken Sie täglich neu für dieses Geschenk, das er Ihnen gemacht hat, ewiges Leben. Ich bitte Sie, noch einen Augenblick hier stehen zu bleiben und die Möglichkeit, vielleicht seinem Gespräch nachher noch anzunehmen. Wir wollen hier die Veranstaltung jetzt gleich schließen. Hier wird es Hans-Martin Stäbler tun mit einem Schlusswort und Segensgebet. Und an den Übertragungsorten wird der Leiter der Versammlung jetzt Ihnen noch sagen, was passiert und auch noch ein Schlussgebet sprechen. Wir haben nur noch zwei Abende. Ich lade Sie noch herzlich ein und laden Sie Freunde ein, Bekannte, auch solche, die ganz kritisch und distanziert sind. Rufen Sie noch mal an, bringen Sie morgen Abend mit oder übermorgen. Ich hoffe, wir können dann noch einmal zwei Abende erleben, wo wir über die Liebe Gottes miteinander nachdenken und uns gegenseitig.